SWR 1 Arbeitsplatz mit Kata Jansen.
Schön, dass Sie dabei sind. Die Inzidenzen sinken, privat ist gerade vieles wieder möglich. Da muss die Arbeitswelt doch nachziehen, fordern zumindest einige Arbeitgeber und wollen weg von Homeoffice-Hygieneregeln und Tests. Viel zu früh, findet DGB-Chef Rainer Hoffmann.
Ich halte es für einen denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Und die Blindheit vor den nach wie vor vorhandenen Risiken kann ich nicht nachvollziehen.
Warum nicht, das erklärt er gleich im Interview. Außerdem gucken wir ins Freibad. Während die in Baden-Württemberg schon geöffnet haben dürfen, steht der Starttermin in Rheinland-Pfalz noch an. Wir haben mit den Betreibern eines Bades in Trier über Hoffnungen und Probleme gesprochen. Und unser Arbeitsrechtler gibt Tipps zum Umgang mit Kollegen, die sich nicht an die Corona-Regeln halten. Wie oft haben Sie im vergangenen Jahr Ihr Büro oder Ihren Arbeitsplatz im Betrieb gesehen? Klar, in einigen Berufen mit Sicherheit fast täglich, aber es gibt Jobs, da waren die Menschen seit Beginn der Pandemie vor mehr als einem Jahr nicht mehr im Unternehmen, sondern nur im Homeoffice. Seit Ende Januar sind die Arbeitgeber verpflichtet, ihren Beschäftigten die Arbeit im Homeoffice anzubieten, wo immer es möglich ist. Und seit April müssen die Beschäftigten dieses Angebot auch annehmen. Angesichts fallender Corona-Fallzahlen werden jetzt die Rufe der Arbeitgeber lauter, die Homeoffice-Pflicht schnell wieder abzuschaffen. Rainer Hoffmann ist der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes DGB und gegen eine schnelle Rückkehr ins Büro. Herr Hoffmann, wo erreiche ich Sie denn gerade, im Homeoffice oder im Büro?
Ich bin heute im Büro, mache in der Regel 1 bis 2 Tage Homeoffice. Wir haben versetzte Schichten bei uns im Haus und werden so weit wie möglich auch das Homeoffice in den nächsten Wochen noch in Anspruch nehmen.
Sie haben sich gegen eine übereilte Rückkehr der Beschäftigten an den Arbeitsplatz vor Ort ausgesprochen. Die wird ja unter anderem vom Bundesverband der Deutschen Industrie, vom BDI, gefordert. Aber Erhebungen zeigen ja auch, Homeoffice kann sich negativ auf die Gesundheit der Beschäftigten auswirken. Schlafstörungen, Rückenleiden zum Beispiel haben zugenommen. Wäre es angesichts dessen nicht angebracht, die Büros wieder für alle zu öffnen, zumindest die das wollen?
Es sind 2 Perspektiven. Zum einen hat das Homeoffice als aber auch die Testpflicht der Arbeitgeber dazu beigetragen, das Pandemiegeschehen deutlich einzugrenzen. Und wir sind leider immer noch nicht durch. Das Risiko einer vierten Welle darf nicht gering geschätzt werden. Und solange wir nicht einen Großteil der Bevölkerung wirklich geimpft haben, Menschen schützen, bleibt das Homeoffice immer noch das Mittel der Wahl, um die Pandemie einzugrenzen. Aber in der Tat ist das Homeoffice für viele Beschäftigte auch ein Erschwernis. Die Arbeitsbedingungen im Homeoffice sind häufig deutlich schlechter als im Büro. Es fehlt aber auch an sozialen Kontakten, das Gespräch mit den Kolleginnen und Kollegen. Die Belastungen zu Hause, häufig sind Frauen betroffen, die Sorgearbeit und Homeoffice in gleicher Weise tätigen müssen. Das geht nach meiner Auffassung überhaupt gar nicht, sodass wir in der Tat auch daran setzen müssen, dass die Arbeitgeber ihrer Verpflichtung nachkommen, dass das Homeoffice so gestaltet wird, dass die damit verbundenen Belastungen deutlich reduziert werden.
Wie bewerten Sie die wirtschaftliche Komponente? Also eine aktuelle Studie hat ja zum Beispiel ergeben, dass das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr voraussichtlich um 15 Milliarden Euro niedriger ausfällt, alleine dadurch, dass eben viele Beschäftigte im Homeoffice arbeiten. Das heißt, es kostet unsere Volkswirtschaft viel Geld. Können wir uns das leisten?
Insgesamt hat die Pandemie erhebliche gesellschaftliche als auch wirtschaftliche und soziale Kosten verursacht. Unsere Volkswirtschaft ist aber doch so stark, das hat die Krise auch gezeigt, dass wir diese schwierige Zeit, glaube ich, gut überstehen können. Die Prognosen für das Wirtschaftswachstum im kommenden Jahr sind wieder deutlich positiver und die gesamtwirtschaftlichen Einbrüche sind deutlich geringer, als noch vor 18 Monaten prognostiziert wurde.
Es gibt ja jetzt auch Arbeitgeber, die nicht nur ein Ende der Homeoffice-Zeit fordern, sondern auch ein Ende der Testangebotspflicht und die Aufweichung der Hygieneregeln. Wie finden Sie den Zeitpunkt dafür?
Ich halte es für einen denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Und ich verstehe die BDI an dieser Stelle überhaupt gar nicht. Sie handeln gegen ihre eigenen Interessen, dass wir die Wirtschaft wieder in Schwung bringen, dass Menschen eben nicht erkranken, dass Betriebe nicht stillgelegt werden müssen, pandemiebedingt. Das ist doch das Ziel, dass wir die Wirtschaft am Laufen halten unter erschwerten Bedingungen und gleichzeitig die Risiken minimieren. Und die Blindheit vor den nach wie vor vorhandenen Risiken kann ich nicht nachvollziehen.
Die Corona-Regeln für die Betriebe, die gelten jetzt erstmal bis Ende Juni. Arbeitsminister Hubertus Heil hat schon angekündigt, das Ganze verlängern zu wollen. Was wäre denn Ihre Wunschvariante? Wie lange soll dieses Szenario, das wir jetzt haben, noch so weitergehen?
Naja, ich glaube, es wird ganz erheblich davon abhängig sein, welche weiteren Fortschritte wir bei den Impfungen machen. Und da ist die Tendenz ja wirklich positiv. Und je rascher wir durch die Pandemie durchkommen, umso rascher können wir öffnen. Aber ich empfehle Behutsamkeit und denke, wir müssten über den Juni hinaus eine klare Perspektive haben, sowohl was das Testen in den Betrieben betrifft. Viele Unternehmen mit ihren Betriebsärzten sind jetzt beteiligt an der Impfstrategie. Das ist auch sehr positiv. Insgesamt aber meine Empfehlung, Behutsamkeit, Gesundheit der Menschen steht im Vordergrund und natürlich wollen wir dann auch wieder wirtschaftlich rasch Fahrt aufnehmen.
Vielleicht noch ganz kurz zum Schluss, was ist denn für Sie die positivste Komponente, die Sie im Homeoffice erleben und was stört oder nervt Sie am meisten?
Ich sag mal so, ich finde es schon klasse, dass ich im Homeoffice Gespräche, Telefonate führen kann und das auch mit einem Spaziergang verbinde, an der frischen Luft. Das ist eine völlig neue Erfahrung, das fand ich ganz klasse. Und wenn das einmal in der Woche möglich ist, 2-3 Stunden auch bestimmte Tätigkeiten in neuen Formen durchzuführen, ist das auch ein Gewinn.
Gibt es irgendwas, wo Sie festgestellt haben, also da sind Sie froh, wenn auch Sie ganz persönlich vielleicht wieder mehr Zeit im Büro verbringen können?
Ja, natürlich, weil die ständigen Konferenzen am Bildschirm mit den Beschäftigten sind auch anstrengend. Wenn man am Tag 4-5 Videokonferenzen hat, nicht direkt mit den Menschen in Kontakt treten kann, emotional bestimmte Regungen, Empfindungen gar nicht mehr wahrnehmen kann, das halte ich für wirklich keine gute Situation. Das heißt, der direkte Kontakt mit den Menschen ist notwendig und da müssen wir auch relativ rasch zur Normalität zurückkommen.
Sagt DGB-Chef Rainer Hoffmann, zurück zur Normalität, aber bitte nicht übereilt. So richtig durchgängiges Freibadwetter hatten wir bislang irgendwie noch nicht. Wer will, kann in Baden-Württemberg aber auch jetzt schon ins Freibad. Aber wie bei so vielen Dingen im Rahmen der Pandemie, das ist Ländersache und in Rheinland-Pfalz sieht die Sache anders aus. Hier steht die Öffnung der Freibäder noch an. Im Trierer Südbad ist man jedenfalls bereit, die Arbeit wieder aufzunehmen. Wolfgang Brauer hat sich die Vorbereitungen angeschaut.
Eigentlich könnten die Badegäste sofort in das Trierer Südbad kommen. Aber noch müssen die Türen zubleiben. Werner Bonatz ist Geschäftsführer der Bädergesellschaft der Stadtwerke Trier.
Das Südbad ist seit dem 1. Mai 2021 für diese Saison schon betriebsbereit. Wir warten auf die Regelungen des Gesetzgebers, auf die 22. Corona-Verordnung, damit wir demnächst also öffnen können.
Schon im März begann die Vorbereitungen für die Freibadsaison, so wie jedes Jahr. Oliver Prinz ist für den technischen Betrieb des Südbades zuständig.
Die Becken müssen geätzt werden, Wasser muss rein, die Technik muss in Betrieb genommen werden, die Wartungsfirmen müssen kommen, das Wasser ist beprobt worden von den Laborern. Bis hin zum Rasenmähen und Putzen, so alles, was man auch daheim macht, gehört halt dazu.
Aber ohne Hygiene- und Corona-Sicherheitskonzept wird es auch in dieser Saison nicht gehen. So wie auch schon im Sommer 2020.
Nach unserer Meinung werden wir die Beschränkungen haben wie im letzten Jahr. Darauf werden wir uns einstellen, das müssen wir dann organisieren. Dann werden wir reagieren und das werden wir auch meistern wie im letzten Jahr.
Voriges Jahr durften pro Schicht maximal 500 Gäste auf dem Gelände sein. Sie mussten sich vorher online anmelden. Mittags zwischen den beiden Besucherschichten wurde das gesamte Freibad geräumt und gereinigt. Zusätzliches Personal wurde dafür eingestellt. Vermutlich werden die Hygienevorschriften für dieses Jahr ähnlich sein. Denkbar ist auch in Rheinland-Pfalz sowie in Baden-Württemberg, dass nur Gäste eingelassen werden, die geimpft, genesen oder einen negativen Test vorweisen können. Das würde erhöhten Aufwand für das Personal bedeuten, erwartet Werner Bonatz von den Stadtwerken Trier.
Wir könnten uns vorstellen, dass wir sagen, jeder, der sich anmeldet, reserviert, bekommt den Hinweis, dass er dann den Nachweis mitbringen muss. Die andere Möglichkeit ist, dass wir auch wie so eine kleine Teststation hier vorhalten oder Tests hier vorhalten für derjenige, der kommt und sagt, ich habe es vergessen, ich habe keinen Nachweis dabei. Da sind wir zurzeit am Diskutieren, wie wir damit umgehen.
Die Mitarbeiter im Trierer Südbad warten sehnsüchtig auf ihre Gäste, schon 8 Monate lang. Zum Teil haben sie die vergangenen Monate in anderen Abteilungen der Stadtwerke gearbeitet. Jetzt stehen sie aber alle bereit für den Einsatz im Schwimmbad. Auch diese Saison wird nicht so sein wie früher. Da ist sich auch Schwimmmeister Klaus Brandscheid sicher. Deshalb freut er sich schon darauf, wenn Freibad bald wieder so ist wie früher. Vielleicht 2022 dann?
Ein Schwimmbad ist nur ein schönes Schwimmbad, wenn es aber richtig rappelvoll ist. Also bei uns sagt man immer, wenn die Fritten hier oben fliegen, dann ist das Schwimmbad genau richtig. Also lieber voll wie leer. Mit 5000 Besucher am Tag, da können Sie sich vorstellen, da ist viel Gewusel hier. Das ist viel Arbeit für uns. Aber am Ende des Tages sind wir alle glücklich und zufrieden, gehen echt froh nach Hause und haben wieder alles gut gepackt hier.
Rappelvolle Bäder, die Schwimmmeister und die Betreiber sehnen sich danach. In Rheinland-Pfalz wartet man aber noch auf den Moment, in dem die Freibäder überhaupt öffnen dürfen. Allerdings, es gibt einen Perspektivplan zum sicheren Öffnen, der überall dort gilt, wo die Bundesnotbremse nicht mehr greift. Und der sieht in Stufe 3 die Freibäder. Die ersten könnten damit zu Fronleichnam öffnen. Immer wieder schön zu sehen, wie Menschen sich so weiterentwickeln. Also auch beruflich. Karl Lauterbach zum Beispiel. Viele kennen ihn durch Corona vor allem als Gesundheitsexperten der SPD. Aber jetzt probiert der Mann was Neues. Als Duettpartner von Comedian Caroline Kebekus. Wir hören mal rein. Ich finde, das hat durchaus Potenzial für den Sommerhit 2021.
Sonne, Strand, Sommerglück. Das Leben kehrt wieder zurück. Partys in der Bar und wir kommen uns nah.
Es besteht durchaus noch Ansteckungsgefahr.
Da hört man schon, Karl Lauterbach ist also mal wieder so ein bisschen der Spielverderber. Trotzdem, ein durchaus bemerkenswerter Karriereschritt, findet mein Kollege Anno Wilhelm und schreibt Lauterbach den Brief der Woche.
Lieber Karl Lauterbach, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Und um zu würdigen, wie Sie plötzlich den Tiger rauslassen. Dieses Video mit Caroline Kebekus, La Vida sin Corona, das Leben ohne Corona. Sie sitzen als Duettpartner von Kebekus am Schreibtisch und streuen diese vertrauten Lauterbach-Mahnungen in ihr fröhliches Lied. Und hinter Ihnen im Regal steht ein Porträt von Markus Lanz. Was? Lauterbach und lustig? Das geht bei einem, der scheinbar das Unfrohe zum Lebensprinzip erhoben hat, das Spaßbremsige? Während der Corona-Krise haben Sie fast täglich den gefürchteten Lauterbach-Triathlon absolviert, bestehend aus tagsüber vor zu frühen Lockerungen warnen, abends Maischberger, Will, Lanz oder Illner und nachts dann Studien lesen. Um für diese Anstrengungen in Form zu sein, verzichten Sie seit Jahrzehnten auf Salz. Salz darf bei Ihnen noch nicht mal im Restaurant an die Nudeln. Man traut Ihnen zu, wie manche Tiere, nur mit der einen Gehirnhälfte zu schlafen, während die andere Hälfte die Mahnungen für den nächsten Tag vorbereitet. Sie sind damit so vielen Menschen auf den Geist gegangen, lieber Karl Lauterbach. Dabei haben Sie oft Recht behalten und sich Mahnung für Mahnung einen Fanclub erarbeitet. Und als hätten Sie da ein Türchen in die Seele der Nation aufgehen sehen, erzählten Sie, dass Sie gar nicht der Nerd sind, für den Sie viele halten, dass Sie Freunde haben, dass Sie nicht immer Single bleiben wollen und, verrückt, dass Sie sogar Tischtennis spielen. Und jetzt auch noch Ihre Inszenierung als selbstironischer Popstar. Schöner Nebeneffekt, dass Sie Anfang der Woche bekannt machten, dem Bundestag Einnahmen zu spät gemeldet zu haben, das ist fast schon wieder vergessen. In die unfrohe Lauterbach-Version hätten sich seine Gegner nach der Geschichte verbissen. Aber wer so ein Rock'n'Roll-Leben führt wie Sie, kann schon mal die Buchhaltung aus den Augen verlieren. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Fan Arno Wilhelm.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Arbeitsrechtler.
Das ist Michael Felser und unsere erste Frage hat uns anonym erreicht. Ich arbeite in einer Apotheke, heißt es da. Wir haben eine Plexiglasscheibe zu den Kunden, aber in unserem Bereich können wir Mitarbeiter keinen Abstand zueinander halten. Einer meiner Kollegen trägt noch immer weder FFP2 noch OP-Maske, bewegt sich aber auch im Kundenbereich. Ich habe meinen Arbeitgeber schon mehrmals darauf angesprochen, aber es ändert sich nichts. Ist das zulässig, eine einfache Stoffmaske in so einer Situation zu tragen und welche Möglichkeiten habe ich?
Ja, also es ist nicht zulässig, eine einfache Stoffmaske zu tragen, wenn man Kollegenkontakt hat oder Kundenkontakt. Wenn eine Plexiglasscheibe im Kundenbereich da ist, dann braucht man keine Maske zu tragen. Also dann würde auch eine Stoffmaske reichen. Aber dadurch, dass hier Kollegenkontakt besteht, muss also eine FFP2 oder OP-Maske getragen werden. Schwieriger ist die Frage zu beantworten, was mache ich, wenn der Chef das nicht macht oder die Chefin oder die da nichts unternehmen. Ja, man kann sich an die Apothekerkammer oder an die Arbeitsschutzbehörde wenden, die das auch kontrollieren sollen. Und ja, wenn man dann Ärger befürchtet, sollte man da einfach mal anrufen. Man kann es vielleicht auch anonym machen, ist jetzt auch nicht schön. Aber auf der anderen Seite, wenn man damit rechnen muss, dass man Ärger bekommt, ist das, glaube ich, in Ordnung.
Frage Nummer 2 kommt von Katrin aus Baden-Baden. Darf mein Arbeitgeber mir verbieten, meinen Aufenthalt fürs Homeoffice ins europäische Ausland zu verlegen?
Ja, das kann er leider, ist aber auch eigentlich relativ klar. Der Arbeitgeber kann natürlich den Arbeitsort bestimmen. Also er kann auch Homeoffice ja oder nein sagen. Natürlich mit den Einschränkungen, die es derzeit wegen der neuen Verordnung gibt. Aber er kann eben sagen, nein, du musst im Homeoffice bleiben oder du musst ins Büro kommen. Und wenn man im Ausland ist, dann muss man natürlich auch sagen, das erschwert den Zugriff auf Unterlagen bei schwerer Erkrankung. Und wenn der Schwerpunkt der Tätigkeit im Ausland ist, ist man auch im Ausland sozialversichert. Das heißt, das führt zu einer Menge Probleme. Deswegen ist das nicht möglich.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de. Zeig mir deinen Job.
Das ist unser neuer Berufe-Podcast aus der SWR-Wirtschaftsredaktion und in dem tauchen wir in die verschiedensten Berufe ein. Schlachten mit der Biometzgerin, Hobeln beim Schreiner oder Fingerabdrücke von Verstorbenen nehmen mit der Bestatterin. Für die aktuelle Folge habe ich Dennis besucht. Er ist 29 und Sozialarbeiter beim Kinderheim in Baden-Baden. Er leitet eine Wohngruppe mit 10 verhaltensauffälligen Jugendlichen. Ich habe ihn in seinem Beruf begleitet und mit ihm zum Beispiel darüber gesprochen, wie schwierig gerade die ersten Tage für viele seiner Wohngruppenkinder sind.
Man muss auf einmal im Alter von 13, 14, 15 Jahren hier ankommen bei fremden Menschen ohne Mama, ohne Papa. Und da leidet dann, glaube ich, oftmals schon so ein bisschen die Motivation drunter.
Was kannst du dann tun als Wohngruppenbetreuer?
Den Kindern immer wieder beweisen, dass man für sie da ist und dass man mit ihnen arbeiten will und nicht gegen sie. Ich arbeite hier nicht fürs Jugendamt, ich arbeite hier nicht für den Staat. In meinem Selbstverständnis arbeite ich eigentlich für die Kinder.
Du wohnst hier, du lebst hier, du bist so integriert in das Leben dieser Jugendlichen.
Es gehört auch voll dazu. Also ich könnte hier nicht arbeiten, wenn ich keine emotionale Bindung aufbauen würde zu den Kindern. Die sollen ja auch eine emotionale Bindung zu mir aufbauen. Und dann ist Authentizität einfach was ganz Wichtiges.
Bevor die gleich alle nach Hause kommen, lass uns noch mal ganz schnell auf die elementaren Fakten zu deinem Job schauen.
Okay.
Dein Job in 60 Sekunden.
Das Beste.
Emotion.
Das Schlimmste.
Ohnmacht.
Wie steht's mit der Kohle?
Ganz okay, könnte besser sein.
Was wolltest du eigentlich werden?
Pilot oder Polizist.
Welche Klischees gibt's rund um deinen Job?
Kaffeetrinker.
Wie gemein ist das denn bei all der Arbeit?
Der klischeehafteste Spruch aus meinem Freundeskreis ist eigentlich so, ja komm ey, du wirst bezahlt, um mit Kindern zu spielen.
Beschreib vielleicht mal so einen der etwas extremeren Arbeitstage in deinem Alltag.
Mittwochs morgens haben wir jede Woche unsere pädagogische Besprechung und da kommt dann auch mein Vorgesetzter dazu und unsere Therapeutin. Unsere Kinder sind viele angebunden hier in der Therapie und die kommen dann auch dazu, wo man dann einfach nochmal über jedes Kind nachdenkt, was können wir vielleicht machen oder sonst irgendwie. Im Extremfall habe ich dann Nachtdienst, heißt, dann fange ich um 12 Uhr an quasi nahtlos hier mit dem Nachtdienst. Aha. Im Extremfall ist das natürlich dann auch noch stressig und anstrengend, man hat hier noch Konflikte, die man auszutragen hat mit den Jugendlichen. Dann wäre der Nachtdienst vielleicht um 9.30 Uhr vorbei, wenn die Kinder um 9 Uhr in die Schule gehen. Wenn es dann ganz blöd läuft, dann fällt da zufällig noch irgendein Termin rein, ein Arzttermin oder ein Krisengespräch und dann kann es schon mal sein, dass man ja so 26, 28 Stunden am Stück hier ist.
Du hattest eine Jugendliche hier, die einen Suizidversuch begangen hat.
Das sind dann halt die absoluten Extremfälle. In dem Moment saß ich zu Hause, habe den Anruf gekriegt und denke so, scheiße, ja, wo hätte ich das erkennen können? Wo hätte ich das verhindern können? Was hätte ich tun können, damit es nicht so weit kommt? Also ich stelle mich da erstmal selbst in Frage, wo hätte ich vielleicht was besser machen können? Wo hätte ich vielleicht früher ansetzen können? Aber auf der anderen Seite muss man dann halt auch einfach Abstand halten und sagen, hey, nee, du kannst dir jeden Tag in den Spiegel gucken, du weißt, dass du deine Arbeit mit dem größten Gewissen machst, viel versuchst, viel da bist, viel kommunizierst, versuchst immer auf alle einzugehen. Du machst eigentlich das, was möglich ist.
Boah, krasser Job und lauter Job. Wir arbeiten bei Zeig mir deinen Job ja auch immer mit und was mich mit am meisten von den Socken gehauen hat diesmal, war wirklich dieses unter Dauerstrom stehen. Sobald die Jugendlichen mittags von der Schule kommen, immer will irgendwer irgendwas. Man muss den Tag strukturieren, den Überblick behalten und ja dann auch noch sinnvoll auf ganz unterschiedliche Situationen reagieren. Das ist echt nicht einfach, wie ich mich geschlagen habe. Und was Dennis sonst noch als Sozialarbeiter erlebt, einfach nachhören in der aktuellen Podcast-Folge unter zeigmirdeinenjob.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Das war SWR1 Arbeitsplatz, der Podcast. Ich bin Katja Jansen. Danke fürs Zuhören.
Eins gehört, gehört. SWR 1.